Viral Stage Dive, der Interview-Podcast über Schweizer Musikschaffende auf, hinter und neben der Bühne.
Herzlich willkommen zur ersten Folge von Viral Stage Dive mit mir, Matteo, und unserem allerersten Gast, Flavio Leone.
Grüß euch miteinander.
Wer der Flavio ist und was er macht, so kurz in a nutshell, das erzählt euch jetzt der Dominik.
Der Flavio Leone ist seit etwa 4 Jahren freischaffender Fotograf. Davor hat er beim Magazin Annabelle seine Ausbildung gemacht und dort 2 Jahre als Fotografieassistent geschafft. Danach ist er auf London arbeiten und wohnen. Seit ein paar Jahren porträtiert er verschiedene Künstlerinnen und Künstler am SRF-Virus Bounce Cipher und hat auch sonst schon verschiedene nationale und internationale Musikerinnen und Musiker fotografiert.
Genau. Ich hoffe, die Infos sind einigermaßen richtig gewesen.
Ja, du bist ein bisschen länger selbstständig, aber sonst ist es okay.
Ich weiß nicht, woher dass ich die Info habe. Vielleicht von LinkedIn oder so.
Bin ich auf LinkedIn?
Irgendjemand hat mich in dem Fall auf LinkedIn angemeldet. Ja, es ist allgemein sehr schwierig gewesen, irgendwie Infos über dich zu finden. Habe ich das Gefühl.
Sure,
also Bilder, kein Problem. Infos, so seit wann dass du das machst und wieso und wie lange ist irgendwie noch schwierig gewesen.
Es gibt, glaube ich, nur ein einziges Interview mit mir und das ist ein Kunstprojekt gewesen, das ich mit einem anderen Fotograf, mit dem Schwan Minder, gemacht habe.
Ja, über das bin ich auch gestolpert und das war wirklich so ein bisschen das Einzige gewesen.
Ja, aber wirklich Informationen haben wir da nicht ausgetauscht, nein. Wow.
Sehr gut.
Ich kann meine Daten im Internet verstecken.
Anscheinend. Darum machen wir ja den Podcast heute. Genau, wir haben immer die erste Einstiegsfrage, die immer gleich ist im Podcast. Und zwar, hast du schon immer das wollen machen beruflich, was du momentan machst?
Hey, ich glaube schon. Lustigerweise habe ich sehr früh gewusst, dass ich in die Fotografie will oder einfach in die Welt will einsteigen. Ich habe mit... wann habe ich angefangen zu fotografieren? Also Hobbyfotografie gibt es, glaube ich, schon seit ich irgendwie 15, 16 bin. Ich habe in der Skateboard-Welt angefangen. Ich war immer der schlechteste Skater in der Truppe gewesen. Und habe so gefunden, irgendwann nehmen wir die Kamera.
Die braucht es auch, die braucht es auch.
Nein, aber es hat so einen Key-Moment gegeben in Spanien, in Bilbao. Wir waren so in einem Skateboard-Camp gewesen. Ich habe ein paar Jungs von Zürich kennengelernt, wo ich jetzt noch befreundet bin. Und ein paar Leute aus Aarau. Und einer von der besten Skater von der Schweiz damals ist ein guter Kollege von mir. Und wir waren in Bilbao in einem Skateboard-Camp gewesen, von Deutschland organisiert. Und dort hat es so den Moment gegeben, wo ich fotografiert habe. Und der Kollege hat an einer Quarterpipe, was eine halbe Halfpipe ist, hat er einen Trick gemacht und ich habe mit so einer kleinen, schlechten Canon Ixus irgendetwas, ich glaube, die hatte 3,2 Megapixel gehabt. Ja, ich habe digital angefangen zu fotografieren. Habe ich ihn fotografiert und habe dann den Blitz von einem professionellen Fotograf eingefangen. Also ich hatte genau gleich Moment gehabt und irgendwie halt einfach durch Verschlusszeit und was auch immer, wo ich damals keinen Plan hatte, habe ich das so fotografiert und das ist der Moment gewesen, wo ich gewusst habe, ich will in die Fotografie. Und ich glaube, es ist relativ selten, dass man das so stark hat.
Mega, aber eigentlich umso schöner, dass es tatsächlich aufgegangen ist schlussendlich, weil, wie gesagt, du hast bei Annabelle, beim Magazin, geschafft oder beziehungsweise dort Ausbildung gemacht. Das ist auf LinkedIn gestanden, darum eben ohne Gewehr.
Ja, ich kann schon als Ausbildung anschauen. Die Annabelle hat ein Praktikum angeboten,
ja.
Wo aber etwa zwischen zwei und drei Jahren geht, das ist dein eigener Entscheid. Und dort schaffst du als Fotoassistent. Aber du das halt einfach auch... Also du wirst extrem gefördert, du musst dauerhaft eigentlich Aufträge machen, die ein Fotograf macht, nicht nur die Assistenz-Job-Sachen, was heisst, irgendwie auf einem Job einfach alles vorbereiten oder so. Machst du auch sehr viel in-house, hast du Porträts gemacht, hast Dokumentationen gemacht und so ist es ja wie eine weitere Ausbildung, weil... Der Chef damals war Daniel Valens und er hat selber Schule gegeben und hat so dich auch noch weitergeführt. Darum kann man schon als Ausbildung anschauen. Aber eigentlich ist es ein Praktikum.
Okay, ja.
Vor dem habe ich noch beim Sandro Diener ein Praktikum gemacht für 9 Monate. Sandro Diener ist ein... ich glaube, er ist ein sehr renommierter Fotograf in der Schweiz, aber es kennt ihn gleich niemand.
Das klingt jetzt irgendwie traurig.
Ja, nein, ich glaube, er hat einfach seine Nische gefunden, wo er gut arbeitet und durch das einfach in dieser Welt relativ bekannt worden ist. Und er macht auch sehr, sehr starke Landschaftsaufnahmen. Also ich glaube, für mich absolut in der Schweiz etwas vom Besten, was ich kenne, wenn es um Landschaften geht.
Ja. Du hast vorhin gesagt, eben die Ausbildung oder das Praktikum bei Annabelle, das war in welchem Alter gewesen, wenn du sagst, du hast mit 15 so ein bisschen angefangen zu föteln?
Föteln?
Das ist schwierig, gell? Föteln. Fotografieren?
Nein, ist okay. Es ist ein Föteln, komm. Es ist ja kein grosser Coach dahinter.
Mit 15 war es vielleicht noch Föteln gewesen?
Mit 15 war es irgendetwas probieren gewesen, was keinen Sinn macht. wie alt bin ich gewesen? Warte schnell, ich habe vor... Mist, wie bin ich aus der Lehre gekommen? Ich glaube, ich war 22 gewesen. Ich bin nicht ganz sicher. Wie alt bin ich jetzt?
Das weiß ich. Das ist wiederum nicht auf LinkedIn gestanden.
Du hängst mich ein bisschen auf dem auf.
Eventuell.
nein, ich bin 23 gewesen. 3 Jahre. Ja, 23 bin ich gewesen, als ich bei der Annabelle angefangen habe.
Okay, und vorher hast du einfach eine andere Ausbildung gemacht?
So ich bin Drucktechnologe. Also ich habe effektiv eine Lehre gemacht als Drucktechnologe.
Ja. Gut, das ist irgendwie schon fast ein bisschen zusammenhängend. Oder beziehungsweise...
Nein, es war einfach eine Notlösung. Ich war ein ziemlich schwieriger Schüler. Und ich habe das 10. Schuljahr noch gemacht.
Ja.
Und Drucktechnologie war das Einzige, was ich mit meiner schulischen Leistung noch angebracht habe. Leistungsdrucksystem! Yay! Nein, yeah. Machen wir jetzt nicht. Nein, ich habe Drucktechnologie gelernt. Ich muss auch ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein bin ich mega froh darum. Dort habe ich es absolut gehasst.
Gibt es Sachen, wo irgendwie heute noch quasi, oder wo von dort hast du mitnehmen können, oder heutzutage helfen?
Ja, also eben, es ist die ganze Farbprofil, Drucksachen etc., all die Sachen, wo halt wie...
Genau das.
Mikrofon handeln, schwierig. Ist nicht so mein Metier. Nein, eben Farbprofil und halt wissen, wie ein Druckerzeugnis oder wieso dass es gewisse Druckerzeugnisse nicht so aussehen wie auf dem Bildschirm und halt all das. Das ist definitiv ein mega Mehrwert gewesen. Also ich glaube, so ziemlich jede Erfahrung, die man im Leben macht und einem Wissen beibringt, ist ein Mehrwert, in meinen Augen.
Auf jeden Fall, voll. Genau, du hast vorher vom anderen Fotograf geredet, wo vor allem Landschaftssachen macht. Wie hast du so deinen Stil oder das gefunden, was dir am besten passt in der Fotografie? Skate. Du hast dich auch ausprobiert und am Anfang mit Skaten.
Skaten hat halt einfach auch durch das, dass ein sehr dokumentarischer Aspekt dahinter ist. Skateboard-Fotografie ist eine mega vielseitige Fotografie, genau gleich wie Snowboard-Fotografie, weil du musst mega viel in Kauf nehmen. Blöd gesagt, wenn ein Skater ein Foto anschaut von einem Skater und er sieht einfach nur den Trick in der Luft, findet er oder sie das einfach ein schlechtes Bild. Weil die Information von wo nach wo kommt die Person, wie hoch ist das Gap oder wie krass ist das Curve und die Ledges, all das Zeug, das muss man wie in dieser Bildsprache miterzählen. Und so lernt man halt auch, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mega viel über Landschaftsfotografie dort gelernt, über auch Architektursachen, weil ich halt einfach Bildaufbau musste so machen, dass ich verstehe, oder besser der Betrachter versteht, okay, die Person, die den Trick ausübt, macht das von A nach B, da und da, man muss das Loch sehen, etc., etc. Und so habe ich halt das wie mitbekommen. Plus durch das, dass es auch eine sehr freundschaftliche Welt ist oder sehr ja, familiäre Welt. Bist du auch dauerhaft die Leute in Situationen am Porträtieren, wo halt einfach auch lifestyleig ist und halt einfach auch sehr nahe. Das heisst, du machst schnell mal irgendwelche Porträts. Und so spürst du dann irgendwann ein bisschen raus, hey, was gefällt mir am besten, wo bin ich am besten drin? Und ja, also, was ich völlig weiß, es ist Sportfotografie, das heisst, du lernst auch sehr schnell reagieren. Mhm. Und dort hat sich dann schon herauskristallisiert, wo ich mich am wohlsten fühle.
Mega. Bist du so an einem Punkt angekommen, wo du sagst, hey, ich habe mega so meinen Stil gefunden, oder sagst du, du bist noch voll im Entwicklungsprozess? Oder hast du das Gefühl, es gibt gar keins, man hat sich gefunden und es ist immer ein Prozess in dem Sinn?
Beides. Also es ist so, es ist immer ein Prozess. Es gibt gewisse Sachen, die man gerne verfolgt. Ich selber sehe mich nicht im Sinne von, dass ich einen Stil habe. Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, okay, das ist meine Farbwelt, das ist meine Lichtwelt, das ist das und das. Aber es hat auch damit zu tun, dass ich immer noch sehr, sehr gerne ausprobieren. Ich probiere sehr gerne halt einfach mit verschiedenen Lichtern aus oder verschiedenen das. Natürlich kann ich die gleiche Farbwelt geben und das tut sich dann halt wie plötzlich manifestieren. Ich weiss, dass ich eine sehr knallige, aber das ist ein weirder Satz, eine knallige, aber subtile Welt habe. Oder ich habe viel Farbe, aber die Farbe nehme ich auch wieder sehr, also viel grelle Farbe, aber die Farbe nehme ich auch sehr schnell wieder retour. Aber ich habe keinen eindefinierten Stil, weil ich halt einfach mal mit härtem Licht experimentiere oder mit weichem Licht. Und dann habe ich halt, dann mache ich halt wieder mache ich etwas Modischeres oder weniger Modisches. Ich glaube es nicht. Ich glaube auch, wenn ich meine Sachen am Blue Balls Festival anschaue, wo eigentlich alles Porträts sind, ist sehr unterschiedlich. Also, mhm. Ich selber bin mich immer noch am Entwickeln. Ich habe keinen eigenen Stil, sage ich. Also ich bin noch weit weg von dem, was eine junge Person wie ein Jack Davison oder ein Elisabetta Borodino hat. Das sind Leute, die einfach vielseitig arbeiten, aber ihren eigenen Stil manifestiert haben. Mhm. Und das, von dem bin ich noch sehr weit weg.
Okay. Jetzt hast du gerade ein paar Namen erwähnt. Gibt es Leute, die du quasi als Vorbilder würdest bezeichnen? Oder Leute, die dich zumindest inspirierend, um die Sachen zu machen, die du machst schlussendlich?
Viel. Also ich glaube, ich natürlich aus der alten Riege ein Lindberg oder eben, ich meine, all die klassischen alten Namen sind immer noch inspirierend, weil das, was sie gemacht haben, wird heute noch gemacht. In einer jüngeren Generation sind eben Elisabetta, Jack Davison, Giulia Noni, finde ich Wahnsinn, was kommerzielle Sachen anbelangt. Tim Walker ist für mich einer von der wahrscheinlich die grössten Inspirationen. Aber ich schaue halt auch sehr viel Film und hole mir eigentlich mehr meine Sachen von dort. Aber das ist, boah, es gibt viel zu viele Leute, die ich grandios finde, die ich mich auch ja, inspirieren lassen.
Wenn es gerade vor dem Podcast noch fast darüber reden, Thema kopieren und sich inspirieren, das passiert ja sicher auch, also entweder mega bewusst so, hey, ich mache jetzt etwas Ähnliches wie Person XY oder halt einfach sehr unterbewusst. Und hast ja du gesagt, du kopierst in dem Sinn zum Teil auch, wie das auch Musiker zum Teil machen oder wahrscheinlich jegliche Künstler.
Wir alle, also ich finde es so schwierig, in der Kunst etwas Neues zu erfinden. Es ist schier unmöglich, weil einfach schon so viel Sachen gemacht wird. Wenn du nicht das technische Know-how hast, um vielleicht eine neue Technologie anzugehen, wie zum Beispiel 3D-Scanning oder was auch immer, wobei das ja auch schon 100-mal gemacht worden ist, ist es mega schwierig, einfach eine eigene neue Welt zu kreieren. Es ist probieren mal eine neue Malart, also Zeichnungsart zu erfinden. Also ist jetzt so banal gesagt, okay, jetzt tupfe ich einfach mal. Das hat ja auch mal irgendein jemanden erfunden. Garantiert. Also erfunden, Anführungsschlusszeichen. Ich finde, kopieren ist völlig legitim, aber man muss es auf eine intelligente Art machen. Es gibt ein wunderbares kleines Taschenbuch, das heisst «Steal like an artist». Und dort drinnen geht es auch ein bisschen um die Thematik, dürfen wir kopieren, was heisst kopieren, wie tut man kopieren und wie bringt man seinen eigenen Twist rein. Wenn ich eins zu eins ein Plagiat sehe, dann hasse ich es. Mhm. Und wenn ich eins zu eins ein Plagiat mache, dann hasse ich mich. Aber wenn ich etwas mache, wo ich mich von einem Wes Anderson oder so Lolo inspiriere, einfach weil ich seine Farbwelt grandios finde, finde ich das völlig legitim.
Auf jeden Fall, ja.
Und eben, ich meine, wie viel neue Musik kennst du, die effektiv neu definierend war?
Eben, es geht genau ins Gleiche innen, oder? Ja.
Wer hat das letzte wirklich angebracht? Mir kommt momentan nur jemand wie Frank Ocean in den Sinn, der eine neue Definition von R&B macht. Jetzt gerade, ja, vielleicht ein paar, wenn wir jetzt in die Hip-Hop-Welt gehen, Trap, wo durch Travis Scott dann vielleicht neu definiert worden ist. Aber sonst ist es unglaublich schwierig. Auch das sind alles Kopien.
Natürlich, ja. Oder Weiterentwicklungen von, genau, von Sachen, die schon da sind. Wenn wir schon beim Thema Musik sind, was hörst du privat für Musik? Ich habe auf Instagram gesehen, ich ab und zu Sachen, die du selber hörst. Und ich nehme dich so als jemand wahr, der einen recht breiten Musikgeschmack hat.
Ja, ich bin jetzt da. Also, ich bin ein ziemlicher Nerd, was Musik anbelangt, wenn man sich selber darf so bezeichnen, ohne irgendwie arrogant zu tönen.
Du bist am richtigen Ort da.
Gut. Hey, es ist wirklich, ich meine, es geht von irgendwelchen psychedelischen, türkischen 70s-Sound zu, hey, schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ich bin mit Hip-Hop gross geworden, ich habe die Kultur lang beobachtet und auch mitgelebt, wenn ich das so sagen darf. Natürlich nicht, woher das kommt, aber ich habe mich mit dieser ganzen Thematik halt auch wirklich befasst. Und eine von der prägendsten Figuren für mich, was Musik anbelangt, ist zum Beispiel J Dilla gewesen. Und J Dilla hat mich zum Sampling gebracht und hat mich halt durch das zu Jazz, zu Soul, zu Funk, zu Rock, zu Punk, zu bla 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 gebracht. Und so habe ich halt einfach eine wirkliche Wertschätzung für jenste Musik. Ich höre Trap zum Beispiel, weil es einfach auch dort grandiose Sachen gibt, auch wenn es dort ganz viel Müll gibt. Aber es gibt auch viel Müll in allen anderen Musikrichtungen.
Es ist doch in jedem Genre so. Es gibt in jedem Genre Perlen und es gibt in jedem Genre ganz viel Müll, wo man sich nicht muss geben oder nicht möchte geben. Genau. Du bist auch sonst, glaube ich, viel oder eben so in dieser Musikszene irgendwie so ein bisschen verankert oder so nehme ich es wahr. Du arbeitest fürs Blue Balls. Unter anderem machst du dort Porträts. Wie im Einspieler schon angetönt, beim SRF Virus Bounce Cypher bist du jetzt, glaube ich, schon mehrere Jahre dort.
Ich glaube, das habe ich jetzt 5 Jahre gemacht. Ein Jahr habe ich ausgesetzt, weil ich dort im Ausland war.
Genau. Wie stressig ist ein SRF Virus Bounce Cypher für dich mit hunderten Artists, die du porträtierst?
Das ist die absolute Stresssituation, aber ich finde sie so geil. Es ist eine intense Situation. Also, weißt du, wie sagt man das, ohne dass man asozial tönt? Rapper sind nicht die einfachsten. Und Rapperinnen. Es ist halt einfach auch ein sehr Volk. Boah, das ist falsch, Entschuldigung. Es sind einfach auch viele Menschen mit grossen Egos, mit halt einfach auch gewisse Wertvorstellungen oder gewisse Vorstellungen von sich selber. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass du halt in einem Raum hinten hockst, wo 80 Nasen rumsäckeln, Minimum, wo man porträtiert. Und nachher haben aber all die 80 Nasen wahrscheinlich noch Minimum 3 Leute dabei, wo ihre Crew ist.
Und die cool im Hintergrund stehen wollen, quasi.
Ihre Posse. Nein, man sollte jetzt Rap nicht so belächeln. Und dann hast du halt einfach all die Eindrücke. Und ich meine, nicht jeder ist nüchtern dort, das sind wir ehrlich. Das ist halt einfach ein Fuck.
Ich habe eher gesagt, selten ist jemand nüchtern dort, aber okay.
Und mit dem musst du auch ein bisschen dealen. Also weißt, es sind halt einfach viele Faktoren, die dann zusammenkommen. Dann hast du ein Studio, wo musst aufbauen, in Schuss behalten, und du hast vielleicht pro Person hast zwischen, wir haben es mal ausgerechnet, ich habe 6 Stunden Zeit, um 80 Leute zu porträtieren. Und ich sage zwar, jeder Mensch ist fotografierbar, aber du musst auch jeden Mensch können abholen, damit du diese Person kannst fotografieren. Mach das mal in 2 Minuten oder 5, je nachdem. Ich habe das Glück, dass mich viele Leute kennen aus dieser Szene. Mhm. Das heisst, es fühlt sich auch schon, tendenziell fühlt sich die Leute schon mal wohl. Aber trotzdem hast du dann wieder mal, ich hasse es, wenn irgendjemand Fake Post und ich dir das nicht abkaufe. Wenn ich dir deine Pose nicht abkaufe, dann höre ich auf fotografieren und mache etwas anderes mit dir. Und dann hast du halt einfach auch, eben, du hast viele Leute, die in diesen Normen hineinsäcken, die finden, hey, die und die Pose ist cool und cool. Aber sie checken nicht, dass es einfach bescheuert aussieht, weil ich es ihnen nicht abkaufe und dann fotografiere ich sie nicht. Und sie nachher so zu leiten, dass ich sie gut darstellen kann, so dass sie sich selber wohl in diesem Foto fühlen und dass sie sich selber als die Person sehen, die sie sich gerade sehen wollen, ist relativ schwierig. Aber es ist eine mega Stresssituation. Ich fange um 11 Uhr am Morgen, bauen wir auf und wir hören, wir bauen um 1 Uhr am Abend zusammen. Dort innen bekomme ich ein bisschen vom Cypher Chicken. Weil jemand von der Produktion so nett ist und auch ein bisschen alles
denkt. Ich würde sagen, das muss mindestens drinnen liegen.
Cypher Chicken hockt die ganze Zeit neben mir. Die ganze Zeit. Aber meinst du, ich habe eine Chance, das überhaupt zu essen?
Das ist
echt traurig. Das ist verdammt traurig, vor allem, wenn es mich ansabbert. Ich sabber es nicht, es sabbert mich an. Und du bist halt einfach, also wirklich, wenn ich so in diesem Film drin bin, dann trinke ich sehr wenig, dann esse ich sehr wenig, dann bin ich halt einfach so fokussiert von wegen, okay, ich muss die Bilder abliefern, ich muss die Bilder machen und die müssen am nächsten Morgen die auf YouTube sehen.
Ich wollte gerade sagen, die Nacharbeit kommt dann auch noch dazu, weil die Videos sind sau schnell online und das Thumbnail sind ja die Bilder von dir.
Also wir machen es ja so, dass wir die besten Parts oder einfach die wichtigsten Parts, die uns gerade rausgekommen sind, die picken wir gerade raus. Das heisst, ich muss vor Ort auch noch anfangen, Bildauswahlen machen. Was heisst, dass ich nicht die gleiche Bildbearbeitung machen kann, wie ich mir das sonst gerne gönnen würde. Dementsprechend mache ich auch immer einen Test vorher. Einen Minimum-Tag vorher oder eine Woche vorher. Damit ich auch noch die Farbgebung etc. kann aufbereiten, damit ich das schnell kann lösen kann. Ist halt einfach gleich nicht so cool, als wenn man im Detail nachher malen, dort nachher brushen, dort nachher etwas rausholen. Dem muss man sicher ein bisschen vereinbaren, aber dann darf man nicht vergessen, dass man es nachher so gross sieht, also in einem kleinen Thumbnail sieht.
Genau.
Das ist halt dann, das kommt dann schon auch noch dazu, dass man währenddessen nur schnell ein Bild auswählt macht. Dementsprechend mache ich zwischen 15 und 40 Bilder pro Person oder pro Truppe oder pro Rap-Crew, die vor mir steht. Weil ich sonst einfach keine Chance hätte, wenn ich jetzt einfach pro Person irgendwie 50 Bilder wieder an. Das heisst, ich rede auch mehr mit ihnen, als dass ich fotografiere.
Mhm.
Damit ich sie ein bisschen holen
kann. Crazy. Ja, das klingt recht stressig. Gibt es sonst etwas, wo du sagst, es gibt Sachen an deinem Job, die dich nerven ab und zu? Oder wo du jetzt sagst, ja, müsste jetzt nicht unbedingt sein, aber...
Mehr, dass die Industrie keine Transparenz hat. Also weißt du, wenn es jetzt darum geht, was Preise anbelangt oder halt all das Zeug oder einfach wie viel... Also sagen wir es so, wenn du aus Geldgründen willst Fotograf werden, mach es nicht. Das ist einfach so... Oder zu meinem alten Chef zitieren. Musst du das wirklich machen?
Sehr motivierend.
Ja, mega. Das ist ein Bewerbungsgespräch bei der Annabelle gewesen. Bist du sicher, dass du es machen willst? Weil es ist halt einfach auch eine Industrie, die sehr, sehr... dass es so einfach ist, eine gute Kamera oder halt einfach auch... Hey, sei mir ehrlich, du kannst mit dem Handy grandiose Bilder machen. Durch das, dass es so einfach ist, an das Medium wieder anzukommen und das Handwerk an sich ein bisschen verloren geht, das Wissen, ist auch die Preiswelt zusammengebrochen. Und du hast halt so viele Menschen, die einfach auch fotografieren. Ich sage nicht, dass sie es schlecht machen. Eben, es gibt grandiose Snapshot-Fotografen. Oh, das ist nicht so falsch. aber halt einfach, sie checken nicht, was da für Wissen mitkommt oder dass man da halt einfach auch gewisse Preise verlangen muss. Und dann, wenn du halt irgendwie gleich mit Werbekunden zusammenarbeitest oder was auch immer, dann kommt irgendwann mal eine Aussage von wegen, aber du druckst ja nur ab oder ist ja nur das Fötterli.
Das Fötterli.
Weißt du, was ich meine? Es,
ja, auf jeden Fall.
Ich finde einfach, es ist so etwas, wo mega schwierig ist, weil du konkurrierst auf einem internationalen Markt automatisch, auch wenn du in der Schweiz bist, bist du automatisch Part von einem internationalen Markt. In der Schweiz verlangen wir andere Preise als irgendwo in Deutschland, weil wir halt einfach auch den stärkeren Markt haben. Mhm. Gut, jetzt auch nicht. und das wird jetzt natürlich nochmal ändern. Das wird jetzt gerade krass ändern. Weißt du, ich habe letztens eine Anfrage bekommen von einem Werbekunden, ob ich die ganze Strecke mit dem Handy machen würde.
Okay. Aus welchem Grund oder mit welchem Gedanken dahinter so?
Ich sage, sie wollten sparen, weil sie das Gefühl haben, ja, mit dem Handy können wir schnell abdrucken. Also ich glaube, sie haben mir das nicht so gesagt. Aber schlussendlich, ob ich jetzt mit meinem Handy oder mit einer Kamera fotografiere, ist egal, weil ich betrachte ja mein Objekt genau gleich, mit der genau gleichen Erfahrung. Mhm. Ich will genau gleich viel verlangen. Also das Handy macht nichts.
Nein, natürlich nicht.
Oder? Also es ist ein bisschen... Was mich wirklich nervt, ist halt einfach, dass das Handwerk die Wertschätzung verloren geht. Mhm. Weil es halt einfach zugänglich ist. Ich glaube, das ist genau das Gleiche in der Musik. Es ist genau das Gleiche in jeder einfach zugänglichen Kunst.
Ja, also ich meine, eben Musik, jeder kann sich mittlerweile Logic gratis 90 Tage testen und dann auf dem Keyboard ein bisschen Musik machen.
Hey, ich habe es mir gekauft. No hater.
Sind das eigentlich so deine ersten musikalischen Versuche? Da hast du früher schon...
Eigentlich vor Ewigkeit mal Schlagzeug gespielt. Sehr und es hat die NPC-Welt gegeben, weißt du, mit den realen Hip-Hop-Hats, wo man jetzt im Räumchen gehockt ist und so schlechte 4x4 Beats produziert hat. I was there.
Sehr gut.
Ich war hinten gewesen. Nein.
Das ist sehr spannend. Da müssen wir fast mal etwas ausgraben. Oder gibt es da noch Sachen, wo du
merkst?
Ist alles...
Nein, alles weg.
Das musst du jetzt sagen.
Nein, es gibt effektiv nichts mehr, weil ich das Zeug nicht selber besessen. Wahrscheinlich gibt es irgendwo noch so eine komische Speicherkarte von einem MPC 2000. Ich selber weiß keine Musik mehr, die ich finde, die ich selber gemacht habe. Ich habe ein paar Mal A&R gespielt für ein paar Leute, aber sonst...
Das ist auch okay. Genau, wir haben jetzt vorher ein bisschen von Smartphone-Fotografie gehabt. Wie stehst du so zum Thema Instagram oder Social Media? Eben im Sinne von, heutzutage ist jeder Fotograf, doof gesagt.
Das ist eine Hassliebe.
Schon,
ich finde es grandiose Medien. Und also ich finde, Instagram ist so ein geiles Tool, um sich selber zu präsentieren, wenn man es richtig macht. Eben. Was mit jedem Fortschritt kommt wie auch etwas Negatives mit und mit. Ich probiere das Beste daraus zu ziehen. Aber ich kann mich darüber aufregen oder ich kann einfach mein Ding weiterziehen und habe vielleicht irgendwann mal Glück, dass mich irgendjemand sieht, der mich cool findet und dann macht es Bang. Weil ich meine, klar habe ich schon das Glück gehabt, viele Menschen dürfen zu porträtieren, die auch gewisse Namen sind und andere Leute davon träumen, schon nur näher an die anderen zu kommen. Weißt, da habe ich...
Hast du konkrete Beispiele von jemandem, wo du sagen so,
Anderson
wow.
Park. Anderson Park habe ich zweimal fotografieren und wir haben es mega lustig gehabt. Weißt, so, ich schätze das extrem. Aber das heisst noch lange nicht, dass ich an dem Punkt bin, wo ich explodiert bin. Ich meine eben, ich struggle immer noch genau gleich wie alle anderen Fotografen, die am Anfang von ihrer Selbstständigkeit sind.
Also wie lange bist du jetzt effektiv schon selbstständig, dass wir das noch berichtigen
können? 3, 5, 6 Jahre. 6 Jahre.
Okay, 4 ist nicht so mega daneben.
Nein, sag ich. Aber ja, eben, ich habe nichts gegen Instagram oder gegen jeden technologischen Fortschritt, der uns selber präsentiert. Man muss es halt einfach immer noch mit einer gewissen Distanz betrachten. Weil das, was du siehst, ist nicht das, wie ich lebe. Also weißt, ich kann mich präsentieren und sagen, hey, yeah, cool, ich habe den und den gemacht oder die und die fotografiert und was auch immer und ich bin der Beste. Und Social Media ist fake. Das ist Fakt. Aber ich kann mit dem Tool, mit Instagram an sich und was für Möglichkeiten du damit kannst machen und ich weiss auch bei 2, 3 Leuten, die ich persönlich kenne, was Instagram für die Personen gemacht hat, weil sie sich selber darauf richtig präsentiert haben. Nicht mal also fokussiert, sondern einfach sie haben rausgehauen. Mhm. Sind nachher international erfolgreich geworden. Ich finde es grandiose Tools. Also weißt du, eben, du musst nicht viel machen, du bist deine eigene Werbung, was früher mega teuer war und so. Ist super. Also, ich bin Fan davon, aber hasse es natürlich auch.
Schöne Aussage. Du lebst momentan in Zürich, wenn
Nein.
ich das richtig sehe. Nicht. Du bist in Zürich aufgewachsen, glaube ich.
Nein.
Nicht einmal.
Ich bin Aargauer.
Aargauer?
Ich bin ursprünglicher Brugger.
Okay.
Für die, die nicht wissen, wo das ist so ein bisschen neben Baden. Einer der grössten Durchfahrtbahnhöfe der Schweiz haben wir herausgefunden.
Wow. Es
fahren alle Züge zu Bern, fast alle Züge auf Basel. Nein, ist ein kleines Städtchen, hat ein FH. Neben Baden. Ich bin geboren, aufgewachsen, habe fast über 20 Jahre dort gelebt. Bin nachher auf Zürich gezogen. Für 6 Jahre.
Ja.
Und bin dann wieder auf Bruck, weil ich die Entscheidung gefasst habe, auf London zu ziehen. Bin dann dort noch ein Jahr gewesen, um ein bisschen Geld zu sparen. Meine Eltern sind mega supportive diesbezüglich. Dann bin ich auf London. Dann ist Corona gekommen. Und darum bin ich wieder retour gekommen.
Weil genau.
Es war mir ein bisschen zu heiß gewesen.
Mhm.
Jetzt gerade wieder bei den Eltern, aber ich bin eigentlich so ein bisschen am Schauen, wieder auf Zürich zu kommen.
Ja. Auf das habe ich ein bisschen rauswählen, die Zeit in London. Wie lange bist du jetzt effektiv dort gewesen, schlussendlich?
Ein bisschen mehr als ein halbes Jahr.
Ja. Und dort hast du auch Aufträge gemacht oder einfach... Was ist dein Grundgedanke gewesen dahinter, also, dass du gesagt hast, so, ich ziehe jetzt auf London und ich arbeite jetzt dort?
Schnauze voll von der Schweiz. Ganz ehrlich. Ich liebe die Schweiz. Das ist, ich sage immer, es ist immer noch eines der schönsten Länder zum Sterben dort. Okay, zum Altwerden. Nein, London ist halt einfach, ich kann ein anderes Pflaster sehen. Ich wollte sehen, wieso dass gewisse Cinderella-Stories funktionieren. Und ich kann auch eine völlig andere Arbeitsweise sehen. Die Schweiz ist ein bisschen langsam. Und das ist halt etwas, wo London nicht ist. Und ich habe einfach auch einen anderen Arbeitsspirit gesehen, weil eben, ich habe 2, 3 Leute kennengelernt, die sich innerhalb von 3 Jahren so fest aufgeschafft haben in der Fotografie, einfach nur mitmachen. Einfach auch mit freien Projekten. Was in der Schweiz teilweise ein schwierig ist, wenn du etwas anreisen willst, wo jetzt nicht wirklich Geld drin ist, ist es mega oft mega kompliziert, wenn du nicht ein gutes Team um dich herum hast, das mega an dich glaubt.
Mhm.
Also ich kann einfach einen anderen Mindset wählen, weil eben, ich habe die 2, 3 eigene. Ich bin auch hauptsächlich übergegangen zum eigenen Projekt machen, zum Probieren bei einer Agentur reinzukommen. Es war auch ein Selbstfindungstrip gewesen, wahrscheinlich. Weil da sich die sich verändern haben. Aber etwas, was ich einfach dann merke, ist so, du kannst 2, 3 Leute angehen und sagen, hey, ich habe das und das Projekt, ich habe kein Budget, aber das wäre die Idee. Und was einfach krass ist, wenn du ein bisschen Netzwerk hast, was ich das Glück gehabt habe, dass ich schon ein bisschen gehabt habe, weil ich vorher schon mehrmals, also fast 2-mal im Jahr auf London gegangen bin, einfach zum Kollegen treffen und Kolleginnen. Kannst du wirklich einfach das Telefon machen und irgendwie steht das Team nachher dort und sie probieren alles Mögliche daran zu setzen, um mit mega wenig einfach ein richtig geiles Qualitätsprodukt zu machen. Was halt einfach in der Schweiz da ist, ja, aber wir haben das nicht und wir haben das nicht.
Und wer zahlt es?
Und wir können nicht die Qualität bringen, wenn wir nicht das absolute Nonplusultra, was auch immer, Kamerasystem oder was hätten. Was absolut der Müll ist. Weil so oft ist aus kleinen Budgets auch einfach sehr geile Sachen entstanden, weil ja, Not macht erfinderisch.
Auf jeden Fall. Und dann ist Corona gekommen.
Und dann habe ich mich entscheiden, ob ich dann bleibe, das Risiko eingehe oder retourkomme. Und es ist halt einfach... Ich habe einfach die ganze Situation ein bisschen beobachtet und mit der Zeit haben sie gefunden, hey, wenn ich da bleibe, werde ich die nächsten 3 Monate gar nichts mehr machen können. In der Schweiz habe ich immerhin das Glück, dass ich ein geiles Atelier habe, gute Leute um mich herum. Ich kenne die Industrie ein bisschen besser, mich kennen die Leute ein bisschen besser. Und ich kann schneller wieder ein bisschen Geld verdienen, um nachher wieder das zu machen, was ich will machen.
Mhm. Ich nehme an, also auftragmässig wirst du es aber jetzt trotzdem merken, oder? Also wenn ein Blue Balls, das wegfällt, sonst Sachen.
Gut, das Blue Balls, das wegfällt, das ist ja auch etwas, was ich angerissen habe. Ja. Von dem her, das ist jetzt nicht wirklich ein mega Verdienst, außer halt einfach auch die Bekanntschaften. Aber merkst du es extrem? Also, in der Werbelandschaft ist praktisch nichts mitgelaufen. Also, du editorial hast vielleicht noch 1-2 Aufträge können machen, wo ich das Glück hatte, dass ich das machen konnte. Aber sonst ist es. Es ist eine rechte Flaute und ich will es auch recht, also weiterziehen. Preisdiskussionen werden nochmal heiß härter. Mhm. Ja, wird nicht Fotograf.
Nicht Fotograf. Fazit von der ersten Folge von dem Podcast, wird nicht Fotograf.
Mach es nur, wenn Kunstfoto. Nein, nicht mal dann.
Aber ich nehme an, es gibt ja auch Sachen im Job, die dir sehr gut gefallen. Oh Gott, wir haben vorher schon über Sachen geredet, die dir nicht gefallen. Wir können ja auch noch mal die positiven Aspekte.
Nein, so ich liebe meinen Job über alles. Weißt du, so, ich bin ein Mensch mit sehr, sehr viel Interesse. Ich meine, eben, es geht von Musik, eben Skateboarden, jüngste Sportarten. Sonst, oder einfach kulturelle Sachen, die mich extrem interessieren. Ich kann in Szenen eintauchen, wo ich als beobachtende Person kann eintauchen. Ich komme mit Menschen in Kontakt, wo ich sonst nie würde in Kontakt kommen, weil ich jetzt nicht irgendwie in dieser Welt rumschwirre. Ich kann einfach mega viele Interessenfelder, die ich selber habe, abdecken. Und das macht es halt einfach auch mega, mega, mega spannend. Ich komme einfach an Informationen an, die ich sonst nicht anbekomme. Und eben, ich lerne Menschen kennen und ich finde Menschen etwas vom Spannendsten, wenn nicht sogar das Spannendste Geschöpf auf Erden. Auch das Dümmste aber.
das definitiv auch. Das ist doch quasi ein schönes Fazit gewesen.
Das meinst du, das Dümmste, aber Spannendste das Geschöpf auf Erden.
Das Dümmste, das Spannendste Geschöpf auf Erden. Ihr den Teil vor. Genau, ich habe noch eine letzte Frage, beziehungsweise eben konzeptmässig, wir haben eine erste Frage und eine letzte Frage, die immer gleich ist, dass wir das noch erklärt haben, da in der ersten Folge. Und die Frage lautet, was ist für dich, oder gibt es jemanden für dich, den du als most underrated Schweizer Musikschaffenden würdest bezeichnen? Also entweder Musiker oder Leute, die hinter der Bühne sich den Arsch abkrampfen, aber irgendwie zu wenig Aufmerksamkeit dafür bekommen. Wäre jetzt der Zeitpunkt, um den Namen zu droppen?
Oh mein Gott. Wenn es jetzt darum geht, Leute, die hinter der Bühne arbeiten, zu benennen, könnte ich nicht eine Person benennen. Das geht so, also weißt du, jede Person, die jenste Bühnenarbeit macht, jeder Techniker, jede Technikerin, jeder Produzent, jeder Organisator, jede Booker, Entschuldigung für die männliche Form. All die Leute, jeder, der gerne an ein Konzert geht, müsste einfach mal Danke hinterdurch sagen. Und Musiker, die man in der Schweiz kennen, schwierig. muss ehrlich sagen, ich komme mit der Schweizer Landschaft jetzt auch nicht mehr so mit befasst. Also, ich finde den Benjamin Amaru Wahnsinn. Der hat eine Stimme wie Paolo Nutini, einfach noch ein bisschen hässiger. Und ja, auch der Joshua Hewitt, der ganz eine eigene Welt von Pop und Hip-Hop, also Rap miteinander verbindet. Entschuldigung, dass ich jetzt keine weibliche Person im Kopf habe. aber wir haben so viel Talent. Das ist etwas, was ich muss wirklich sagen, in den letzten 5 Jahren jetzt rein musikalisch betrachtet, was in der Schweiz passiert ist, bin ich mega happy. Weil es auch so ein bisschen wie eine eigene Welt, eine eigene Definition von der Musik gegeben hat und nicht einfach immer 5 Jahre hinter drin gesäckelt ist. Langsam findet sie sich, das finde ich schön.
Aber
eben, ich glaube, einfach jeder Person, die hinter der Bühne arbeitet, kann man einfach mal Danke sagen.
Dito. Ja, dann glaube ich, haben wir es langsam. Wir sind bei 40 Minuten. Es geht echt schnell vorbei. Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast für das interessante Gespräch. Schau doch mal auf Viral vorbei. Es gibt dort auch noch weitere, nicht nur Podcasts, sondern auch Artikel und Beiträge in schriftlicher Form über jegliche kreativen Themen. Viral.org. Und genau, dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Reinhören und bis dann.
Danke vielmals.